It's with a sense of real excitement that I come to this first session of our study on Romans chapters 1 through 8.
Mit großer Begeisterung beginne ich die erste Lehreinheit unserer Betrachtung von Römer 1 bis 8. Ich bin mir aber auch der großen Verantwortung bewusst. Ich versichere euch, dass ich es für eine sehr große Verantwortung halte, dem Volk Gottes diesen wunderbaren Römerbrief auszulegen. Es ist mein aufrichtiger Wunsch und mein Gebet, dass ich dabei stets dem Wort Gottes treu und dem Heiligen Geist gegenüber empfänglich sein möge. Ich habe euch dieses Skriptum, diese Studienhilfe mit dem Titel Pilgerreise durch den Römerbrief ausgehändigt und werde euch zu gegebener Zeit erklären, warum ich diesen Titel gewählt habe. Ich lese zu Anfang die Einführung auf der ersten Umschlagseite des Booklets. Willkommen zur Pilgerreise durch den Römerbrief. Sie begeben sich auf eine Reise durch die geistliche Welt, die Sie inspirieren, aber auch herausfordern wird. Manchmal werden Sie nur langsam vorwärts kommen. Sie werden dabei die tiefsten Tiefen menschlicher Verworfenheit durchqueren und anschließend die strahlenden Gipfel der Gnade und Herrlichkeit Gottes erklimmen. Der Römerbrief ist eine einzigartige Kombination des Geistlichen mit dem Intellektuellen, dem nichts in der Literaturgeschichte der Menschheit ebenbürtig wäre. Er entwickelt die erhabensten geistlichen Wahrheiten in der Terminologie makelloser Logik. Er wird nicht nur ihren Geist erleuchten, sondern auch ihren Intellekt herausfordern. Aus diesem Grund gibt der Römerbrief seine Schätze nicht dem gedankenlosen oder oberflächlichen Leser preis. Um diese Pilgerreise erfolgreich zum Abschluss zu bringen, sind zwei geistliche Werkzeuge absolut unverzichtbar: Gebet und Ausdauer. Aus diesem Grunde möchte ich Sie mit den Worten ermutigen, die der Herr zu Josua sprach, als dieser sich aufmachte, das verheißene Land zu betreten. Sei nur stark und sehr mutig. Gehen wir nun weiter zur nächsten Seite der Studienhilfe. Ich möchte betonen, dass sich das Grundthema des Römerbriefs mit einem einzigen Wort zusammenfassen lässt. Gerechtigkeit. Ein sehr, sehr wichtiges Wort. Die Bibel hat eine Menge über Gerechtigkeit zu sagen. Gott wird uns immer als der Gott der absoluten Gerechtigkeit vor Augen gemalt. Mose sagte zu den Kindern Israels, sein Weg ist vollkommen und all seine Wege sind gerecht. Psalm 92 zeichnet das Bild eines Mannes, der in der Erkenntnis und im Dienst des Herrn Reife erlangt hat, und er verkündet, dass der Herr gerecht ist, an dem kein Unrecht haftet. Bevor wir weitergehen, möchte ich zunächst die Begriffe, mit denen wir hier umgehen, etwas näher erläutern. Im Englischen gibt es zwei Wörter für gerecht, righteous und just, die von ihrer Bedeutung her nicht identisch sind. Doch in den Originalsprachen der Bibel, im Hebräischen des Alten Testaments wie auch im Griechischen des Neuen Testaments, gibt es jeweils nur ein Wort für gerecht, nämlich das hebräische Wort tzaddik und das griechische Wort dikaios. Im Englischen können wir zwar righteous und just unterscheiden und sagen, righteousness bezieht sich auf Moral und Charakter, justice ist die Umsetzung der göttlichen Gesetze und deren Anwendung im Alltag. Doch in den Ursprachen gibt es diese Unterscheidung nicht. Dort sind righteousness und justice ein und dasselbe. Vor einigen Jahren las ich in Hiob 9, Vers 2 folgende prophetische Frage: Wie kann ein sterblicher Mensch vor Gott gerecht sein? Hiob litt schwere seelische Nöte und er dachte wohl, als er diese Frage stellte, es gebe keine Antwort darauf. Doch Gott gibt eine Antwort auf diese Frage. Wie kann ein sterblicher Mensch vor Gott gerecht sein? Die Antwort ist der Römerbrief. Dort lesen wir, wie jeder, der die Bedingungen Gottes erfüllt, die im Römerbrief dargelegt werden, vollkommen gerecht vor Gott sein kann. Ein Schlüsselbegriff des Römerbriefs, auf den wir immer wieder zu sprechen kommen werden, ist keine Verdammnis. Das ist die praktische Auswirkung des Römerbriefs, dass wir erkennen, dass wir vor Gott als vollkommen gerecht angenommen sind und es in unserem Leben keinerlei Verdammnis mehr gibt. Ich denke, der Römerbrief nimmt auch Bezug auf die Worte Jesu in den Seligpreisungen, wo er sagt, Matthäus 5, 6, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Oder sie sollen im Überfluss zufriedengestellt werden. Ich möchte jedem, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, sagen, Gott hat versprochen, dich zu sättigen. Ich vermute jedoch, dass bei einigen von euch Gerechtigkeit nicht ganz oben auf der Liste stand, als ihr hierher kamt. Ich reise viel im Leib Christi herum und begegne Christen unterschiedlichster Prägung aus vielen Nationen. Ich würde sagen, dass Gerechtigkeit auf der Prioritätenliste der Christen unserer Zeit nicht sehr weit oben steht. Ich begegne Menschen, die nach Segen trachten, nach Kraft, nach Heilung, nach Wohlstand oder nach Geistesgaben. Aber ich begegne heutzutage nicht vielen Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Menschen, die sagen, ich bin erst dann satt und zufrieden, wenn ich Gerechtigkeit gefunden habe. Sie sind nicht nur hungrig, sondern auch durstig. Ihr ganzes Wesen sehnt sich total nach Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass ich bei einigen von euch gegen Ende dieser Lehrserie die Prioritäten verschoben haben werde. Ihr werdet Gerechtigkeit viel höher einstufen, als ihr es jetzt tut. Wisst ihr, die anderen Dinge folgen auf die Gerechtigkeit. In einem Teil des Römerbriefs, den wir nicht ausführlich behandeln werden, in Römer 14, 17, sagt Paulus, denn das Reich Gottes ist, und wer weiß, was als erstes kommt, Gerechtigkeit und Friede und Freude. Wer die Reihenfolge ändert, bekommt auch nicht die Resultate Gottes. Wenn du Friede oder Freude an die erste Stelle setzt, wird Gott dir auf dieser Grundlage nicht begegnen. Gott sagt, wenn du zuerst nach Gerechtigkeit trachtest, werden Friede und Freude folgen. Nun möchte ich euch einen kurzen Abriss des Römerbriefs geben. Die Experten glauben, dass er im Jahr 57 in der Stadt Korinth verfasst wurde. Im Römerbrief wird ein Mann namens Erastus erwähnt, der der Schatzmeister oder Stadtverwalter der Stadt Korinth war. Erst vor kurzem haben Archäologen in Korinth eine Inschrift gefunden, die den Namen Erastus trägt und die ihn dafür lobt, dass er seine Arbeit für das Gemeinwohl zum Teil auf eigene Kosten durchführte. Das ist eine wunderbare Bestätigung der Genauigkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Ich möchte euch vorschlagen, den Römerbrief in vier Blöcke zu untergliedern. Obwohl ich alle vier aufgeschrieben habe, werde ich mich nur mit dem ersten beschäftigen. Der erste Block umfasst Kapitel 1 bis 8 und enthält die logische und biblische Basis des Evangeliums. Der zweite Block, Kapitel 9 bis 11, befasst sich in erster Linie mit Gottes Wirken an Israel. Einige Bibelkommentatoren sehen darin eine überflüssige Beigabe. Ich kann das nicht so sehen. Ich halte das, was Gott mit und an Israel tut, für einen wesentlichen Teil der ganzen Wahrheit des Evangeliums. Ja, meines Erachtens ist es sogar Unrecht, Römer 9, 10 und 11 als Draufgabe oder Exkurs zu bezeichnen, so als ob Paulus vorübergehend einen geistigen Tiefpunkt gehabt hätte und sich seines Handelns nicht mehr bewusst gewesen wäre. Davon findet sich im ganzen Römerbrief keine Spur. Das Grundthema von Römer 9 bis 11 ist die Erwählung Gottes, denn der letztendlich entscheidende Faktor in der persönlichen Erfahrung eines Menschen ist das, was Gott erwählt, wozu sich Gott entscheidet. Für den humanistisch denkenden Menschen unserer Zeit ist das eine sehr unpopuläre Wahrheit. Und das erklärt zum Teil auch, warum Israel nicht in allen Teilen des Leibes Christi populär ist. Der dritte Block, Kapitel 12 bis 15, beschäftigt sich mit der Anwendung der vorher dargelegten Wahrheiten im Alltag. Das ist charakteristisch für das Neue Testament. Das Neue Testament lässt uns nie mit abstrakter Theologie allein. Nie. Wo auch immer es allgemeine geistliche Wahrheiten und Offenbarung präsentiert, folgt stets eine sehr bodenständige und realitätsnahe Lehre darüber, wie sich das im Alltag anwenden lässt. Es ist bezeichnend für Paulus, dass er diesen Block, also Römer 12, mit den Worten beginnt: Ich ermahne euch nun, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist die praktische Auswirkung und Umsetzung all der herrlichen göttlichen Theologien der vorangegangenen 11 Kapitel. Gib Gott deinen Leib, ganz realitätsnah. Der letzte Block, Kapitel 16, enthält persönliche Grußworte und einen Segen. Und auch hier gibt es wieder Leute, die das für irrelevant halten, denn es werden viele verschiedene Einzelpersonen aufgezählt. Aber ich glaube, der Heilige Geist tut das, um uns zu zeigen, dass persönliche Beziehungen sehr wichtig sind. Wir haben es nicht mit der Menschheit im Allgemeinen, nicht mal mit dem Leib Christi im Allgemeinen zu tun. Vielmehr werden innerhalb des Leibes Christi wertvolle persönliche Beziehungen gebaut, die in den Augen Gottes von großem Wert sind. Keiner von uns ist für Gott nur eine Nummer. Als ich 1940 in die britische Armee eingezogen wurde, bekam ich eine Nummer. Man nahm mir meine Kleidung, ich bekam eine Nummer und dann war ich 5,5 Jahre lang nur noch die Nummer 7385778. Gott tut das nicht mit dir. Bei ihm bist du keine Nummer. Er kennt dich persönlich. Und er möchte auch, dass wir einander persönlich kennen. Er legt großen Wert auf persönliche Beziehungen. Gehen wir nun zurück zum ersten Block des Römerbriefs, und mehr wollen wir in dieser Lehrserie auch gar nicht bewältigen. Glaubt mir, wenn uns das gelingt, werden wir etwas Gewaltiges geschafft haben. Ich möchte Kapitel 1 bis 8 wie eine geistliche Pilgerreise betrachten. Man könnte sie auf verschiedenerlei Weise betrachten, aber ich denke, diese Vorgehensweise hilft uns, den Text in Einheiten aufzuteilen, die wir auch aufnehmen können. Das Ziel der Reise ist Römer 8, das vom Geist kontrollierte Christenleben, Freiheit, Freude, Friede, Gerechtigkeit. Die vorangehenden Kapitel 1 bis 7 sind verschiedene Abschnitte auf dem Weg zu diesem Ziel. Früher, wenn ich über diese Kapitel lehrte, zog ich immer den Vergleich zwischen Filterkaffee und Instantkaffee heran. Heute nimmt sich kaum mehr jemand die Zeit, Kaffee zu filtern, weshalb der Vergleich etwas veraltet ist, aber die meisten von euch kennen Filterkaffee. Römer 8 ist Filterkaffee. Um ihn zu bekommen, muss man die vorangehenden 7 Kapitel durchlaufen. Viele Christen wollen Römer 8 in Form von Instantkaffee, doch bei Gott gibt es das nicht. Es kommt eben nicht dasselbe heraus, wenn man nur ein wenig Pulver nimmt, Wasser draufschüttet und umrührt. Man muss den Kaffee durch den Filter laufen lassen. Und in gewisser Hinsicht werden wir im Verlauf dieser Betrachtungen wie durch einen Filter laufen. Wenden wir uns nun der ersten Hälfte des ersten Kapitels zu. Ich werde diese Verse lesen, denn nur wenn wir sie alle vor uns haben, werden wir wirklich verstehen, worum es hier geht. Ich lese die ersten 17 Verse. Die New American Standard Bibel weist, je nachdem in welchem Jahr die Ausgabe erschien, kleine Textunterschiede auf. Lasst euch davon nicht verwirren. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Nationen den Gehorsam des Glaubens zu bewirken, um seines Namens willen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dass ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. In einigen Textausgaben steht kursiv gedruckt noch in der Predigt des Evangeliums seines Sohnes. Wisst ihr warum? Weil diese drei Worte in der Predigt von den Übersetzern eingefügt wurden. Ich habe schon unzählige Christen getroffen, die nicht wissen, warum in ihrer Bibel einige Worte kursiv gedruckt sind. Damit verdeutlichen die Übersetzer, dass diese Passagen von ihnen eingefügt wurden, damit das Englisch verständlich wird. Ich persönlich bevorzuge den Text ohne Einfügungen. Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit auch unter euch einige Frucht ich haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Nichtgriechen, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Vorerst bis hierher. Die Briefe der Antike, wie wir sie auch im Neuen Testament finden, sind ähnlich aufgebaut wie Geschäftsbriefe unserer Zeit. Stellt euch vor, ihr hättet einen Briefbogen, das Briefpapier einer Firma vor euch liegen. Rechts oben stehen Name und Adresse des Absenders und in der Regel auch das Datum. Etwas weiter unten folgen auf der linken Seite Name und Adresse des Empfängers. Dann kommt die Anrede. Sehr geehrter so und so, lieber so und so. Vor dem eigentlichen Brieftext folgt dann häufig noch die Zeile Betreff. Betreff Ihr Antrag auf Mitgliedschaft oder etwas Ähnliches. Und diese Betreffzeile ist oft unterstrichen. Man hat also insgesamt drei Elemente: Name und Adresse des Absenders, Name und Adresse des Empfängers und ein Stichwort oder eine Zusammenfassung des Grundthemas des Briefs. Im Grunde findet man diese Elemente auch hier im Römerbrief, wie auch in allen anderen neutestamentlichen Briefen, auch wenn es Unterschiede gibt. In der eben gelesenen Passage stellt Paulus drei Dinge vor: sich selbst, das Evangelium und die Christen in Rom. Würde man das mit einem modernen Brief vergleichen, stünde ganz rechts oben Paulus der Apostel, etc. Etwas weiter unten auf der linken Seite würde stehen die Christen in Rom. Dann käme der Betreff das Evangelium von Jesus Christus. So viel zum Aufbau. Ich denke, wir haben die Zeit, uns kurz anzusehen, wie Paulus sich selbst vorstellt. In unserer nächsten Lehreinheit werden wir mit Gottes Hilfe untersuchen, was Paulus über die Christen in Rom und über das Evangelium sagt, was von immenser Bedeutung ist. Befassen wir uns nun damit, wie Paulus sich selbst in Vers 1, 5 und 9 bis 15 vorstellt. Ich denke, wir sollten diese Worte noch einmal lesen, damit sie uns gegenwärtig sind. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. In Vers 5 sagt er über Jesus: Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Nationen Gehorsam des Glaubens zu bewirken, um seines Namens willen. Paulus beschreibt sich selbst zunächst als Knecht. Im Griechischen steht hier das ganz normale Wort für Sklave. Er nennt sich also Sklave Christi Jesu. Als nächstes sagt er sei zum Apostel berufen. Euch wird auffallen, dass sich die Apostel in ihren Briefen als erstes immer als Diener oder Sklaven bezeichnen und dann den speziellen Bereich definieren, in dem sie dienen, in unserem Fall hier das Apostelamt. Dann eine weitere Definition. Er sagt, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paulus hatte eine ganz besondere, ja einzigartige Funktion in der Kirchengeschichte. Seine Funktion bestand darin, das Evangelium in seiner Gesamtheit zu präsentieren. Seine Offenbarung darüber war so gewaltig und so umfassend, dass er etwas später in Kapitel 2, Vers 16 sogar von meinem Evangelium spricht. Das ist überaus bedeutsam. Ihr erinnert euch daran, dass Paulus einen derartigen Überfluss an Offenbarungen hatte, dass Gott es einem Engel Satans gestatten musste, ihn zu bedrängen, damit er demütig blieb. Es besteht kein Zweifel darüber, dass die hier im Römerbrief enthaltene Offenbarung auch dazu zählte. Zwei Briefe hat Paulus allein verfasst. Alle anderen Briefe wurden von Paulus und noch jemand anderem wie Silas und Titus oder Silas und Timotheus verfasst. Doch den Römerbrief und den Epheserbrief hat Paulus allein geschrieben. Das ist kein Zufall, da beide Briefe eine Offenbarung enthalten, die ganz speziell Offenbarungen des Paulus waren. Der Römerbrief ist die Offenbarung des Evangeliums und der Epheserbrief ist die Offenbarung der Gemeinde. In diesen beiden Bereichen trug Paulus etwas absolut Einzigartiges zur Gesamtheit des Leibes Christi bei. Ich denke, es ist gut, dass er damit begann, sich als Sklave zu bezeichnen. Wahrscheinlich würden sich einige Leute im Leib Christi heute im Briefanfang als Bischof oder Leiter oder sonst irgendwie bezeichnen. Doch Paulus sagt als erstes, ich bin ein Sklave, der voll und ganz dem Dienst Jesu Christi hingegeben ist. Meine spezielle Funktion ist die eines Apostels. Mein spezieller Bereich des Apostelamts ist die Offenbarung des Evangeliums. Dann sagt er in Vers 5 über Jesus: Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Ihr seht, vor dem Apostelamt kommt die Gnade. Paulus achtet sehr darauf, sich nicht selbst in den Vordergrund zu rücken. Er sagt, unser spezieller Dienstbereich ist Gehorsam oder Glaube unter den Nationen. Paulus wird ja an anderer Stelle auch als Apostel der Nationen bezeichnet. In Römer 15, 18 bis 19 sagt Paulus noch mehr über dieses Apostelamt an den Nichtjuden, das heißt an den Nationen. Zitat: Denn ich werde mir nicht anmaßen, über etwas anderes zu sprechen als das, was Christus durch mich gewirkt hat, was den Gehorsam der Nationen durch Wort und Tat zur Folge hat, in der Kraft der Zeichen und Wunder. Er hatte also den ganz speziellen Dienst, die Nichtjuden zum Glauben an Jesus zu bringen, und zwar mit übernatürlicher Beglaubigung. Beachtet bitte auch den Begriff Gehorsam des Glaubens. Viele Leute sagen, das einzig Entscheidende sei der Gehorsam. Das stimmt absolut. Doch wenn er nicht auf Glauben beruht, wird er nicht funktionieren und lediglich in dem Versuch bestehen, Gott aus eigener Kraft und aufgrund eigener Fähigkeiten zu gehorchen. Ich war damit auf dem Missionsfeld in Afrika konfrontiert. Wir hatten viele Afrikaner, die wirklich versuchten, dem Evangelium zu gehorchen, aber sie taten es nicht aus Glauben heraus. Die Folge war Frustration. Ihr könnt Gehorsam betonen und hervorheben, müsst jedoch immer dazu sagen, dass er aus dem Glauben herauskommen muss. Wir haben noch Zeit, auf die interessante Tatsache einzugehen, dass Paulus schon lange für eine gute Reise nach Rom gebetet hatte. In der alten King James Bibel heißt es, auf dass ich durch den Willen Gottes eine wohlverlaufende Reise haben möge. Interessanterweise verwendet Johannes in 3. Johannes 2 dasselbe Wort, wenn er sagt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist dasselbe Wort. Denken wir kurz darüber nach, wie die Reise des Paulus aussah, denn sie wird in Apostelgeschichte 27, 28 ausführlich beschrieben. Er reiste nicht erster Klasse, sondern in Ketten. Das Schiff, auf dem er sich befand, geriet in einen erstaunlichen Sturm, der 14 Tage und 14 Nächte anhielt. Währenddessen gab es nichts zu essen. Danach erlitten sie Schiffbruch und strandeten auf einer Insel, aber damit nicht genug. Als er Brennholz für ein Feuer sammelte, biss ihn eine Viper in die Hand. Ich frage euch, hat Gott sein Gebet um eine wohlverlaufende Reise erhört? Das ist sehr wichtig, denn heutzutage sagen viele Leute, und ich kann es euch auch sagen, dass Gott möchte, dass es uns gut geht, dass es uns wohl geht. Aber ihr dürft gut gehen oder wohlergehen nicht so definieren, wie es unsere moderne westliche Kultur definiert, denn das wäre unangebracht. Was bedeutet Wohlergehen wirklich? Ich sage euch, wie es ich verstehe. Es heißt, dass man vollständig zugerüstet ist, um den Willen Gottes zu tun. Und wenn man den Willen Gottes erfolgreich getan hat, ergeht es einem wohl. Vielleicht wirst du von einer Schlange gebissen, vielleicht erleidest du Schiffbruch. Wer weiß. Lass dich nicht davon aus der Bahn werfen. Entscheidend ist, ob du den Willen Gottes tust.